So, guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass alle sind ja nicht da, aber schön, dass so viele da sind. Ich möchte vor der Predigt noch um den Segen des Herrn für die Wortverkündigung bitten. Ihr dürft euch, wenn ihr es vermögt, gerne dazu aufstehen. Ihr dürft es aber auch in Freimütigkeit auch lassen, wie ihr es wollt. Ich meine, zur Zeit in so vielen verschiedenen Gemeinden. Einmal so, einmal so. Herr Jesus Christus, du bist der Herr, du bist der Anfänger und Vollender, nicht nur des Glaubens. Herr Jesus, du bist das Alpha, das Omega und offensichtlich auch dazwischen, also alles. Herr, auf dich hin wurde alles gemacht. Dein Wort hat alles geschaffen, auch uns. Alles gilt dir, was geschieht, was geschehen ist und was jetzt heute geschieht. Auch Herr, das Wort, das wir betrachten wollen, Herr, das Wort ist eigentlich, Herr, du bist eigentlich die Aussprüche Gottes. Und du bist eins mit dem Vater, Herr. Es ist so ein Anspruch, das Wort zu verkündigen, und ich bitte dich jetzt für diese Predigt, die so eigentlich doch ein teilweise heikles, aber doch so wichtiges Thema auch bearbeitet. Und Herr, aus mir heraus kann es nicht funktionieren. Und ich bitte dich, wie jetzt, wie sonst auch immer, dass du es segnen magst, Herr, und dass du einfach jetzt wirklich hier dabei bist, Herr. Es kann nicht gelingen, und der Segen auch und das Wohl der Gemeinde hängt so einfach von dir ab, und ich bitte dich wirklich, Herr, jetzt sei du dabei heute. Amen. Nun, ich gestehe gleich von vorne weg heute, dass ich nicht genau weiß, wie lange das heute mit der Predigt dauert. Deswegen, ich habe nicht viele Illustrationen, nicht viele Geschichten zum Vergleichen, zum Aufzeigen. Ich habe die Aufgabe heute in der Reihe zum Thema Endzeit mich einzureihen. Und ich muss deswegen auch Zeit sparen, wo ich nur kann, weil das ist heute auch noch ein bisschen schwieriger. Ich habe nicht nur so ein schmales Thema in dieser schönen Reihe, sondern ich habe eigentlich ein Thema, das habe ich dann auch gemerkt, das eigentlich sehr ausufernd ist, und Themenpredigten sind für mich immer ganz besonders anspruchsvoll, weil man hat nicht diese Grenzen eines bestimmten Textes, ihr wisst ja, wie das ist. Und so bitte ich um Nachsicht, falls es länger als die typischen 50 Minuten dauert, sondern vielleicht auch mal ein paar mehr. Ich weiß, dass die Brüder hier ja ansonsten auch gerne mal ein Stück mehr machen, von dem her sollte ja kein Problem sein, oder? Ja. Ich reihe mich also ein in die Thematik der Endzeit. Es sind jetzt ja einige Predigten schon hier gewesen. Ja, wundert ihr euch, woher weiß der denn das? Der ist ja nur der Gast heute. Ich habe nämlich da mal mit dem Ewald gesprochen. Und natürlich mit dem Chris auch. Das ist ein Thema, das uns und anderen Brüdern, die natürlich, wo das Herz genau an der gleichen Stelle in der Brust schlägt, sehr auf dem Herzen liegt. Weil wir natürlich die Ausprägungen in anderen Gemeinden auch kennen und sehen. Wir sehen auch die Resultate von verschiedenen Ansichten zu diesem Thema. Wir sehen auch, wie sich dann teilweise die menschliche Natur in solchen Diskussionen ganz, ganz schlimm auch zeigt, wie man teilweise die wahren Gesichter auch von einigen Geschwistern sogar dann zu sehen bekommt. Ich bin da da gesessen und habe gesagt, Mensch, da musst du echt dich zusammenreißen, dass du heute wirklich nur das hier, was du da vor dir getippt hast, sagst und nicht ausuferst. Die Brüder haben im Rahmen der letzten Predigten einige ganz wesentliche Grundsteine der Endzeit-Thematik aufgezeigt. Es war einfach jetzt dran, ja, wir gehen ja sonst durch Reihen hindurch, durch ein Evangelium, durch einen Brief, durch ein alttestamentliches Buch. Natürlich, die Texte entlang, die auslegerische Predigt ist das A und O, aber diese Endzeit-Reihe war jetzt eben einfach dran. Und viele Punkte sind schon aufgezeigt worden, Grundkonzepte und auch, dass es schon Konsequenzen haben kann, wenn eine Inside-Lehre wirklich einfach fehlerhaft ist. Und ihr merkt schon, ich möchte da nicht hochmütig klingen und sagen, ich habe die Live-Weisheit mit Löffeln gefressen oder es gibt nur diese eine Ansicht, die legitim ist. Ich denke, das haben die Brüder auch klar gemacht in den Predigten. Das ist nicht der Anspruch, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wir suchen das Wort, wir wollen finden, was Gott will, was er haben möchte. Danach strecken wir uns aus. Es geht nicht darum, andere zu richten. Es ist aber auch dort, wie in anderen Lehren auch, nehmt die Heilssicherheit, nehmt das Thema Buße, nehmt Vergebung, nehmt die Gottheit, die Gottheit Jesu Christi, all diese Fragen. Ja, es ist ja nicht egal, kann ja nicht jeder meinen, was er will. Am Ende wird es halt schon einen Unterschied machen. Und so ist es in der Endzeit natürlich auch. Das denke ich. Ich denke, dass Gott eben da doch nicht ganz so modern ist, wie manche auch Kirchen sich in den letzten Jahrhunderten ja entwickelt haben. Und jeder muss für sich, gerade beim Thema Endzeit, natürlich prüfen. Das ist klar, jeder muss für sich persönlich prüfen, denn daraufhin wird das Leben ausgerichtet, welche Endzeitrichtung man verfolgt, wie man es sieht, wie man es versteht. Zentral ist, alle Endzeitlehren immer an den Fundament der Schrift zu messen. Das ist klar, das ist das A und O, schon wieder A und O gesagt, ja, kriege ich gleich Abzug in der Bibelschule, zweimal in der Predigt das gleiche gesagt, weil es darauf ankommt. Gell. Es ist auch wichtig in der Schrift, die Endzeitlehre daran zu messen, ob sie selbst integer ist, ob sie geistlich integer ist, ob ein System, ein Gedankengebäude, das ist es ja oft, hat man oft den Eindruck, ob es verständlich ist, ob es eine Art Textintegrität, eine Lehrintegrität gibt. Heute führt man den Begriff Datenintegrität so oft. Ob es in sich stimmig ist, das ist schon ein wichtiger Punkt. Denn ganz ehrlich, warum wird uns die Endzeit überhaupt im Wort Gottes gezeigt? Warum kriegen wir nicht unerheblich viel Information darüber, wenn Gott nicht davon schon wahrscheinlich ausgeht, dass wir es dann doch irgendwie auch verstehen werden, dass seine Kinder durch den Geist, der ihnen natürlich dann auch schenkt, dass es für sie verständlich ist. Es heißt ja nicht umsonst zum Beispiel, es heißt ja nicht umsonst das Buch der Offenbarung. Es heißt ja nicht Offenbarung, also es heißt Offenbarung Jesu Christi übrigens auch noch. Ne? Also nicht nur Offenbarung von der Endzeit, sondern das Buch ist, da geht es um eine Person, da geht es nicht nur um, was kommt denn irgendwann, sondern allein der Titel ist schon eigentlich anders, als die meisten abgespeichert haben, die ich so kenne. Da geht es eigentlich allein da schon, da geht es um Jesus, das Buch geht um Jesus. Ich werde jetzt heute nicht einsteigen, aber das Buch heißt nicht Rätselbuch über die Endzeit. Aber so, dazu wird es ja wirklich unglaublich häufig. Auch bevor ich mich jemals mit diesem Buch beschäftigt habe, war es für mich ein Buch mit, wahrhaftig das Buch mit 7 Siegeln, wirklich, mit sogar noch mehr. Und richtig damit zu beschäftigen, ist nicht so einfach, vor allem wenn man eben da nicht so viel Zeit mehr hat. Wenn ich zum Beispiel 2. Timotheus 3,16 nehme, diesen Vers, den alle kennen, ich lese ihn jetzt einfach mal. Das ist ein ziemlich genereller Satz, da heißt es, alle Schrift, also auch das Buch Daniel, das Buch Offenbarung, all diese Dinge, die sind von Gott eingegeben, eingehaucht heißt es, und sie sind nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das bedeutet, die Offenbarung Jesu Christi zum Beispiel und alles, wo viele erstmal sagen, das ist Endzeitlehre, hat, wenn dieser Vers wahr ist, dann haben auch die Bücher wie Offenbarung genau den gleichen Zweck. Das sage ich jetzt, da bin ich jetzt systematischer Theologe, das sage ich natürlich. Und wenn das dieses Buch nicht bringt, dann stimmt erst einmal wahrscheinlich irgendwas mit der Lehre nicht, die ich abkriege. Oder einfach mit mir natürlich auch, das kann auch sein. Also das möchte ich hier vorausschicken. Das heißt, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Im Vers davor heißt es übrigens, in wem die natürlich ist, diese Gerechtigkeit. Es gibt nämlich nur eine, in der von Jesus Christus. Also der Kontext wird auch hier gern sofort ja weggelassen. Also, wenn allein dieser Vers stimmt, auch zum Thema Endzeit in der Bibel, dann stimmt mit einigen Endzeitlehren ganz fundamental etwas schon eigentlich nicht. Denn einige Lehrkonstrukte hinterlassen, das weiß ich von mir und von vielen anderen Geschwistern, so viel Unklarheit, viel Ratlosigkeit. Sie werfen so viele Fragen auf, Und sie haben eigentlich dazu keine Antworten, auch aus der Schrift nicht, sondern fast immer nur Theorien. Und dort wird auch fast immer der große Kontext in den klassischen Büchern, wo es um Endzeit dann geht, wo viel Endzeitlehre drin ist, da wird der Zusammenhang des Textes gerne weggelassen. Und es fehlt oft ein Auge dafür auch, ganz häufig, dass Gott seinen eigenen Weg hat. Er hat seinen eigenen Weg, sich in bestimmten Büchern der Bibel eben doch nicht immer nur rein wörtlich auszudrücken. Das ist ein Kampf, davon können sich, glaube ich, sehr viele, auch Lehrer, auch aus bibeltreuen Gemeinden, sehr, sehr schwer trennen von diesem Prinzip, dass man alles immer nur wortwörtlich nehmen darf. Gott kodiert ganz absichtlich sein Wort, oft eben nicht auf diese Art und Weise. Selbst wenn wir nicht im Buch der Offenbarung sind, sondern einfach nur im Neuen Testament, wie viel tausendmal wird aus dem Alten Testament zitiert und wie viel hunderte Male davon ist es keine wörtliche Auslegung. Und dann zu sagen, auch so ein Buch wie Offenbarung, das geht alles nur, 1000 ist 1000 und 7 ist genau 7 und all diese Dinge. Und das ist also wirklich, ich bin selbst aus diesem Stall ursprünglich gekommen und es hat mich einiges an Umdenken gekostet, um zu sehen, wo dann die Probleme auch liegen. Wenn wir eins allein von Jesus und den Aposteln lernen, dann ist es, dass Gott so nicht immer kommuniziert. Das ist eine Regel, die wir oft an Bibelschulen und auch an Colleges und Seminaries und so weiter auch lernen, aber die hat einfach Grenzen und Gott zeigt es überall. Also es ist kein Geheimnis. Und Gott muss es offenbaren mit seinem Geist. Es soll an ihm liegen, nicht an uns. Das ist ja Teil dessen, was Gott ständig tut, im Heil ja auch. Man ist aus Verheißung errettet, nicht aus Werken. Das fängt bei Abraham ja schon an. Also, das ist ganz wichtig. Die Frucht einer nicht so guten Endzeitlehre, ist natürlich klar, ich weiß es nicht, wer heute das erste Mal hier ist. Ich bin jetzt heute Gast, mache die Reihe weiter. Natürlich toll, wenn jetzt jemand hier voll auf einer bestimmten Lehre natürlich das Gedankengut hat, ist in Ordnung. Ich will jetzt auch keinen verscheuchen. Die Gemeinde ist sonst aber eigentlich gut, gell? So. So. Das rufe ich jetzt einfach allen zu, die vielleicht da jetzt meinen, das ist jetzt ganz schlimm hier oder so. Was ist die Frucht einer Endzeitlehre, wenn der Lehrer oder der Leser das ignoriert, dass Gott eben nicht immer so einfach 1:1 kommuniziert, dass er Sachen indirekt ausdrückt, dass er sie verpackt, in Geheimnisse einpackt und die er Stück für Stück enthüllt? Was ist, wenn ich sowas ignoriere? Die Sachen werden ja im Wort bezeugt, dass Gott so arbeitet. Das Geheimnis, das verborgen war und offenbart wird und so weiter. Allein das steht ja überall drin. Es gibt genug konkrete Beispiele. Wenn ich das ignoriere, das hinterlässt viele Gemeindegänger ratlos, wenn solche Theorien aufgestellt werden. Ausgedehnte Buchpassagen des Neuen Testaments werden dann auch nie genutzt. Es gibt viele Passagen, alleine in der Offenbarung oder da im Buch Daniel, das sind Passagen, man legt sie eigentlich zur Seite, man versteht sie nicht, man kann sie nicht einordnen, man lässt lieber die Finger davon, denn man kann sie sicher eh nicht erklären. Also, dann stellt man lieber eine spekulative Theorie auf, um viele offene Fragen zu beantworten. Und man weiß, es ist eigentlich viel Spekulation dabei, es sind viele Lücken, aber die werden dann in Glaubensbekenntnisse reingeschrieben. Ja, das ist unglaublich. Wo viele Denominationen und die einen Baptisten und die anderen Brüderschaften und so, und alle sagen, ja, wir, unsere Glaubensbekenntnisse sind ja nicht, woran wir uns orientieren. Das ist ja die Bibel. Ja, aber stimmt halt gar nicht. Stimmt auch heute stimmt es noch nicht. Die Gemeinde hat sich noch nicht so toll weiterentwickelt. Ich komme selbst aus einer Richtung, die haben ja als oberstes Credo, niemals darf unser Glaubensbekenntnis der Schrift den Rang ablaufen. Aber es, ja. Ja. Und wenn es einmal im Glaubensbekenntnis steht, danach wird dann die Bibel ausgelegt und nicht mehr andersrum. Das ist total häufig. Ja. Also die Brüder haben natürlich schon sehr viel zu verschiedenen Aspekten der Endzeit sehr klar aus der Schrift gezeigt. Deswegen, normal, ich wäre schon längst jetzt 3-4 Verspassagen hätte ich eigentlich schon längst gelesen in einer normalen Predigt, aber weil schon so viel gesagt wurde, mache ich einen relativ langen Vorbau, um ein bisschen alle so ein bisschen nochmal abzuholen. Denn wenn ich das überschreiben sollte, das heutige Thema an sich, müsste man sagen, Endzeit, Doppelpunkt, spekulieren oder sich bereit machen. das ist eigentlich so, und ich meine, allein der Titel, das ist schon, das ist ein Scheunentor, ja. Da eine Grenze zu setzen, ist ja unmöglich. Da ich aber nur heute die Gelegenheit habe und nicht eine Serie drüber mache, muss ich halt Abstriche machen. Viele grundsätzliche Punkte wurden sehr klar gezeigt, aus der Schrift auch, und zwar in sehr missverständlichen Passagen auch. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass die Endzeit nicht irgendwann einmal kommt, sondern dass sie mit dem irdischen Kommen Christi bereits begonnen hat, die ist ziemlich groß. Die wird sehr stark verbrieft. Also es kommt nicht irgendwann mal, sondern sie hat schon längst begonnen. Das ist eine Sache, die kann man nicht nur im Neuen Testament viele, viele Male sehen. Man sieht sie sogar im Alten Testament verifiziert. Sogar im Buch Daniel sieht man es. Oder ein anderer Punkt. Und wie gesagt, da stecken überall Predigten, Arbeiten dahinter. Also da steckt sehr viel Material dahinter. Ich kann es nicht alles wiederholen. Oder auch die Frage, wie viele Zeitalter kommen noch? Ja, jetzt haben wir gerade ein bestimmtes Zeitalter. Wie viele kommen noch? Kommen wirklich noch? Ja, wie viele kommen noch? Also die Datenlage aus dem Neuen Testament ist ziemlich klar. Es kommt eines noch. Es kommt nicht Trübsal Teil 1 und dann noch Teil 2 und dann kommt noch irgendwo eine Entrückung dazwischen, davor oder der Mitte. Das ist nicht so, das ist mit großer Sicherheit so nicht. Obwohl es sich, jeder hat eine Vorprägung für Offenbarung und so weiter. Obwohl es sieht, auf den ersten Blick kann es vielleicht danach aussehen, weil man hört es halt nicht anders. Man kriegt es halt erstmal so mit. Es kommt aber wirklich nur eines, mit großer Sicherheit nur eines. Und dann kommt auch das Ende und das Gericht. Da kommt dann also erstmal, da kommen nicht mehr so viele. Es wird wahrscheinlich noch eine Wiederkunft Christi geben und nicht so viele, wie man halt braucht, um seine Endzeittheorie zu rechtfertigen. Muss man auch sagen, es gibt im Neuen Testament, es gibt diese verschiedenen Wiederkünfte eigentlich nicht. Wenn es um Wiederkunft geht, da gibt es immer Zeichen, die mit vergesellschaftet sind in den Passagen und es ist ziemlich klar, da ist das Ende, da kommt nichts anderes mehr. Es gibt vermutlich auch nicht die Trennung, und da ist auch viel darüber gesagt worden, und es ist ein ganz großes Problem auch, diese Endzeitlehren, es gibt auch vermutlich nicht die Trennung in zwei Völker Gottes. Wir haben fortschreitende Offenbarung, und auch da, ich möchte niemanden verärgern jetzt, aber es gibt diese klassische Trennung zwischen einem ethnischen Volk Gottes und dann noch einem, die Gemeinde ist so das geistliche Volk Gottes, und die einen kriegen am Ende dann das als Erbe und dann kriegt die Gemeinde das als Erbe. Diese Trennung, die gibt es eigentlich nicht. Die Schrift unterstützt es nicht. Mit gerne Römer wird zitiert, dann sieht man halt, der lässt ein paar Kapitel Kontext weg, deswegen legt das so aus. Das ist nicht so gut. Die Trennung gibt es nicht. Es gibt nur ein Volk Gottes. Es gibt nur eines. Das haben die Brüder sehr gut auch gezeigt. Und ich weiß, dass in der heutigen Zeit viele Gemeinden das so nicht sehen. Aber die Texte, wenn man mal das Glaubensbekenntnis immer hinlegt und erstmal die Texte anschaut, und man muss einen Weg gehen, um es zu erkennen. Es dauert ein bisschen. Aber es ist für mich auch, es gibt eigentlich keine Zweifel mehr. Das Problem ist, wenn deine Endzeitüberzeugung dir allein in diesen grundsätzlichen Blöcken, also wer gibt es ein oder zwei Völker Gottes, wie viele Wiederkünfte gibt es, wie viele Zeitalter kommen noch, wenn du allein in diesen Grundlagen schon nicht sicher bist, weil du aus deiner Endzeitlehre nicht sicher bist, wann und wann werde ich denn entrückt und so und all diese Geschichten, wenn es da keine wirkliche Klarheit geben kann, dann wirst du spekulieren müssen über das, was noch kommt. Dann wirst du in einem wesentlich größeren Maß spekulieren müssen. Und Spekulationen über all diese Varianten sehen dann zum Beispiel so aus. Trübsal. Ich weiß nicht, wem es von euch mal so gegangen ist. Ich kenne mich selbst und andere Geschwister auch, die auch gerade diese sehr jungen Lehre des Dispensationalismus anhängen. Die ist sehr, sehr jung. Seit wann gibt es die? Weiß das jemand? 6. Jahrhundert, oder? 2. Jahrhundert nach Christus. Nein, seit Mitte 19. Jahrhundert gibt es den. Der ist super jung. Das haben nicht meine Reformatoren geglaubt. Das kannst du nachlesen. Trübsal. Werde ich die große Trübsal erleben? Oh je, werde ich leiden? Werde ich für Christus sterben müssen? Werde ich mich oder meine, werden wir da gefoltert werden wegen unseres Glaubens? Werde ich das Mal des Tieres annehmen? Mensch, wie viele Leute sorgen sich darum? Meine Güte, ich hoffe, die Endzeitlehre ist die richtige, denn dann komme ich nicht in das Problem rein. Oder? Wenn es niemandem von euch so jemals gegangen ist, gesegnet seid ihr, wirklich. Aber diese Fragen, ja, ist es jetzt 666 oder ist es vielleicht doch 616, weil es doch ein anderes Manuskript noch gibt, das man gefunden hat, ja, diese ganze Rumspekulierei ist der absolute Wahnsinn. Da wird ein Denken kreiert, ein Fall, der vielleicht ja noch nicht eingetreten ist, und gerade weil es den noch nicht gibt, der kommt vielleicht noch, ist wie in einem Film, man weiß nicht so richtig, wie es ausgeht, da wird ein Kopfzerbrechen erzeugt. Und diese Spannung erzeugt Zweifel. Werde ich in Verfolgung dann auch gläubig bleiben? Habe ich mich mit Geschwistern unterhalten, die aus ihrer Sorge heraus einfach zu mir dann gekommen sind und dann gesagt haben, oh Mensch, wenn ich nur wüsste, ob ich in so einer Situation auch wirklich nicht vom Glauben abfalle, wenn ich da nur sicher sein könnte. Solche Zweifel, da fragt dann keiner mehr danach, ja, aber hier steht, Christus hat den Höchstpreis für seine Kinder bezahlt. Du könntest schon abfallen, aber Gott wird es niemals zulassen, wenn du sein bist. Das ist unmöglich. Es gibt ja 2 Dutzend Stellen, wo das bezeugen. Aber die Spekulation über die Endzeit, die wischt alles wieder weg, was man eigentlich schon längst an Glaubensfestigkeit hat. Bin ich genug Christ? Habe ich genug Power? Bin ich ausreichend? Ja, habe ich Sünde in meinem Leben bekämpft ausreichend? Bin ich so stark? War ich gut genug? Und das Festwerden im Glauben und das Ruhen im Werk Jesu Christi wird ganz gewaltig in den Hintergrund gedrängt. Dann fängt man an, sich daran festzuklammern, an den Tu dies und lass jenes Passagen der Schrift, die fast alle auch nicht wirklich um Tun sich drehen, sondern um, du musst Jesus haben, du musst Jesus erkennen, daran kannst du Kraft gewinnen. Man strebt dann weniger nach Glauben, nach Christus zu erkennen aus der Schrift, im Geist stark zu werden. Man will sich selbst stark machen, denn man hat Angst. Vielleicht ihr nicht, aber ich kenne das. Man hat Angst, und zwar wegen etwas, das vielleicht ja doch noch kommen könnte. Oder das andere Extrem ist falsche Sicherheit. Die erste Gemeinde, die ich jemals war, das war ein wirklich also wundervoller Pastor auch, der hat sehr gute Arbeit geleistet. Aber der war auch, das heißt aber, sondern er vertrat die Meinung, ist alles für ihn kein Problem, er wird hier entrückt sein. Bei all diesen Argumenten der verschiedenen Endzeitlehren, jeder hat gute Argumente, wenn du jemals einen Ryrie oder sonst jemand oder Grudem hier liest, ja, jeder hat gute Argumente, wenn es um die Endzeit geht, die mal irgendwann kommt, dann gibt es so viele Facetten und jeder hat gute Argumente, warum die Gemeinde entrückt wird oder vielleicht nicht und dann kommt die Trübsal oder nicht. Aber einige sagen ja, na, ich werde entrückt sein, ist kein Problem für mich. Aber bin ich froh, dass ich da nicht mehr dabei bin. Offenbarung, was weiß ich, Kapitel 4 gilt alles nicht mehr für mich. Das ist ein bisschen ein dickes Buch fürs Neue Testament, um sowas einfach mal kurz zu sagen, finde ich. Also mich kann das Verfolgen nicht betreffen. Ich werde vorher entrückt. Hoffe ich zumindest, wenn mir das Richtige beigebracht wurde. Das ist das ganze Thema Trübsalzeit, dieses Wort, das drängt die Gläubigen in einen Vermeidungsglauben, in eine Entkommenshoffnung auf die Entrückung. Es fördert den Gedanken, dass das Nachfolgen in der Welt eben vielleicht ja doch ganz angenehm sein kann. Weil das mit der Verfolgung so richtig schlimm wird es ja dann erst in der Endzeit, die noch irgendwann kommt. Wisst ihr aber, was dann wieder das Problem ist? Wie viele Stellen gibt es im Neuen Testament, die sagen, Gott wird es nicht ohne Verfolgung oder Versuchung machen mit dir als Christ? 1. Petrus, Hebräer 12, 2. Timotheus 3, 12. Denn das ist sicher, sagt Paulus zu Timotheus, wer in Gottseligkeit in Christus leben will, wird verfolgt werden. Ich habe es einmal in der Predigt gesagt. Im Männerkreis bin ich gesessen und die haben gesagt, ja, bei uns geht es eigentlich recht gut, kann also nicht wahr genauso gemeint sein, wie es da steht. Das ist ja etwas für irgendwann mal. Das heißt, man deutet dann Passagen um, wo Gott ganz klar sagt, also ihr werdet garantiert in den Leiden teilhaftig werden, meines Sohnes, wenn ihr meine Kinder seid. Entweder durch Verfolgung oder Anfechtung. Eins von beiden. Aber das kann dann auch nicht mehr richtig stimmen, weil so richtig schlimm wird es erst in der Endzeit und die scheint ja noch nicht da zu sein. Also Spekulation ohne Ende, falsche Sicherheit, falsche Sorge, beides haben wir jetzt. Oder auch ganz schlimm ist die geistliche, ich nenne sie eine Verzugslähmung, die kommt. Und auch da, nicht jeder, der jetzt eine bestimmte Endzeitlehre glaubt, hat all diese Spekulationen im Kopf. Aber das ist so, die arbeiten, die nagen in einem. Endzeit, sie kommt mal irgendwann. Also wenn du davon ausgehst, dann ist halt irgendwann auch der Gedanke, denn bis heute hat sie ja noch nicht angefangen. Aber stimmt dann die Bibel überhaupt? Wie kann ich mir einen Reim draus machen, dass im Johannesbrief steht, es ist die letzte Stunde? Ja, das ist halt dann nicht ganz wörtlich zu nehmen. Ja, dann wird man plötzlich da nämlich auch nicht mehr wörtlich. Gell? Dann kann man doch von der ganz wörtlichen Auslegung plötzlich doch abweichen. Es muss nämlich passen. Es muss irgendwie dann alles andere im Neuen Testament, was so klar ist, was Jesus, die Apostel gelehrt haben, es muss auf mein Endzeitkonzept passen. Aus obskuren Stellen wird ein Muss gemacht und der Rest wird darauf hingebogen. Es ist schon ziemlich extrem, muss man echt sagen. Das ist die letzte Stunde. Heißt das nicht, die Endzeit hätte anfangen müssen? Wenn Johannes in seinem Johannesbrief schreibt, es ist die letzte Stunde, wie lange kann denn Jesus noch auf sich warten lassen? Noch 60 Minuten? Bis zum Ende dieser Stunde? Oder ist die Stunde, ist eine Woche gemeint? Oder ein Jahr? Jetzt haben wir auch schon 2000 Jahre schon. Mann, ob Johannes sich nicht geirrt hat? Da hast du ja fast keine Möglichkeit mehr, oder? Als das zu meinen, oder? Ich glaube aber nicht, dass er sich geirrt hat. Dass er ein bisschen ein Dummi war, der in der falschen Naherwartung gelebt hat. Das ist ja die Konsequenz jetzt, oder? Das ist eine Frucht. Das ist eine der Früchte der Endzeitlehre. Dann fragst du dich irgendwo doch im stillen Kämmerchen, ist die Bibel doch, gibt es doch eine Möglichkeit, dass all das nicht stimmt? Wenn du spät zum Glauben gekommen bist im Leben, das ist ein Problem, glaube ich, von solchen, die spät zum Glauben kommen, ob das, wo ich mich da jetzt, als ich 30 geworden bin, darauf eingelassen habe, vielleicht doch alles doch nicht stimmt? Boah, Spekulation ist schlimm. Das können Früchte von bestimmten und auch sehr weit verbreiteten Endzeitmodellen sein, die es im Moment gibt und die sehr jung sind. Die gibt es noch nicht lang. Auch hier, guckst bei Wiki, schlag mich tot nach oder schau ein Theologiebuch an. Guck, wo die Autoren herkommen, wer sie waren und wie wenig das eigentlich waren, die es angefangen haben. Aber nur so als Tipp. Ja. Das sind Konzepte, die sind nicht schlüssig, nicht integer mit dem Rest der Schrift. Und ein Grund dafür ist, dass man, wie gesagt, oft Textpassagen aus Daniel oder der Offenbarung nimmt, Visionen, Bilder, Zahlen, und man sieht ganz klar, selbst in der Offenbarung, Sachen sind nicht wörtlich zu nehmen. Es wird ein Bild gezeigt und dann sprach aber jemand, wird erklärt, was das heißt. Ach so, Jesus hat kein Schwert, das ihm aus dem Mund hängt. Ach so, ist doch nicht wörtlich. Und es gäbe viel darüber zu sagen, aber wir wollen nicht reingehen. Das heißt, es wird also gerade in diesen Büchern, wo absichtlich Gott Sachen verpackt, wird so eine Überverwörtlichung betrieben, wo selbst die, die eine bestimmte Richtung vertreten, auch nicht wirklich sicher sind deswegen. Und das bedeutet, wenn man dann, was man darin dann zu sehen meint, wischt dann alle Passagen, alles, wo Jesus sagt, in dieser Weltzeit und in der nächsten. Und er erwähnt keine dazwischen. Das wird weggewischt. Oder viele andere Stellen, ein paar davon schauen wir uns aufgrund des Themas Bereitsein noch an. Klarste Aussagen von Jesus und den Aposteln in Evangelien und Briefen werden einfach weggewischt. Und es sind Dutzende von Passagen, die dann einfach, muss dann was anderes heißen. Nee, aber das sind ja die klaren Passagen. Jedes Systematik-Theologiebuch, jeder Neutestament-Kurs, egal wo du hingehst, geh bitte von dem, was klar ist, und erhelle damit, was nicht so klar ist. Nicht nimm eine obskure Stelle, weil du eben politisch dich einem Land im Mittelmeer zugehörig fühlst oder irgendwie, und dann bitte lege daraufhin den ganzen Rest der Bibel aus. Wenn das stimmen würde, ich hätte ja kein Problem damit, aber Mensch, das ist doch Gottes Wort, mit dem wir hier zu tun haben. Diese Frucht allein, wenn das möglich ist, dass man Aussagen von Christus selbst und auch von den Aposteln einfach dadurch eliminieren kann, allein das sollte schon eine Alarmglocke in einem Kind Gottes angehen lassen. Das meine ich zumindest. Möchte Gott uns denn wirklich im Unklaren lassen? Will Gott, dass wir verwirrt sind und spekulieren müssen? Wenn ich 2. Timotheus 3,16 mir anschaue, dann sage ich, das denke ich nicht. Das denke ich nicht. Glaube ich nicht. Oder vielleicht noch ein kleiner Vers, einfach als Andeutung mal kurz. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Wir kommen langsam auch mal zu ein paar Texten jetzt. 1. Thessalonicher 5, dort werden wir auch noch ein paar Verse danach lesen. Es ist interessant, hier heißt es, da geht es auch um Endpunkte und Zeitpunkte. 1. Thessalonicher 5, Vers 1, da sagt Paulus, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, also Thema Auferstehung und das Ende und so weiter, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Und dann erklärt er noch ein paar Sachen, die kommen. Wie kann er sagen, ihr habt es nicht nötig, dass man euch das alles erklärt? Weil es offensichtlich nicht so kompliziert war. Sie wussten, Jesus kommt und dann ist Ende. Und wir lesen den ganzen Text noch. Allein aber wie kann er das schreiben? Wie kann jemand das einer Gemeinde schreiben? Und Paulus, das muss ja dann gestimmt haben. Das ist inspiriertes Wort Gottes. Ein roter Faden, der uns zeigt, dass Gott sicherlich kein Spekulieren in uns möchte, was die Endzeit betrifft. Dass er sicherlich nicht so viel Unklarheit übrig lassen möchte. Das ist der Aufruf des Wachens und des Bereitseins. Wachen und Aufwachen sind Begriffe, die immer wieder auftauchen in der Schrift. Natürlich gibt es gibt viele Stellen, wo es, wenn es um Bereitsein geht, da geht es oft immer so ein bisschen darum, sei bereit im Sinne von, hab Jesus als deinen Herrn im Herzen. Das wird gerne aus vielen dieser Stellen gemacht und dabei bleibt es auch oft. Ihr kennt natürlich zum Beispiel das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und die 5 waren weise und die anderen 5 waren nicht weise. Und das Gleichnis wird unter anderem gerne einfach darauf hinausgelegt, dass wenn man eben weise ist, eine weise Jungfrau ist man, wenn man wörtlich Öl hat und eine Lampe hat, wo schon Öl dabei ist, das wäre dann die ganz wörtliche Auslegung, ja, bitte kauft ihr eine Lampe. Ja, ganz klar, Anwendung, wörtliche Auslegung, richtig. Ja, Tischler, Jesus war auch Tischler, so nach dem Motto. Gell? Ja. Und die 5 anderen, die sind töricht, die haben kein Öl. Nein, was ist der Punkt? Das ist ein Bild. Du sollst vorbereitet sein. Und es wird ausgelegt, sei bitte bereit, stell sicher, dass du gläubig geworden bist. So, und wenn er herkommt und du bist nicht gläubig, dann ist es ein Problem. Auf das wird es gerne ein bisschen reduziert, aber selbst dort, das ist in Matthäus 24, schaut es euch mal an, oder eigentlich 25, aber davor, Matthäus 24, ich lese mal eine ausgedehnte Passage. Um welches Thema geht es denn wirklich? Wer wird denn da wirklich angesprochen? Wer befragt denn Jesus über das Ende? Ist Jesus auf dem Berg und lehrt die ganze Menge, die ja noch gar keine Ahnung von irgendwas haben? Er lehrt die, die ihn extra gefragt haben, was sein wird am Ende. Das sind eigentlich die eigentlich schon mit Jesus sind. Das sind schon Designer, die fragen ihn. Matthäus 24, Abvers 30. Sie fragen ihn ja, was wird das Zeichen sein und wann wird das Zeitalter zu Ende kommen? Ich lese eine längere Passage, damit ihr einfach mal seht, es geht um das Bereitsein, weil da ein Ende kommt. Nicht, weil man irgendwann mal vor Gott steht und dann halt sicherstellen muss, man hat Jesus gehabt im Leben und nicht. Sondern da geht es darum, da kommt was. Und das kommt wirklich das Ende und nicht zweite, dritte, vierte Chance danach. Matthäus 24, 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Also keine geheime Wiederkunft. Mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Ja, ich halte mich zurück. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden her. Von dem einen Ende der Himmel bis zum anderen Ende. Er sagt seinen Jüngern das. Sie fragen ihn. Auch da ist weit und breit kein Einschub, keine andere Endzeit. Auf das sollen sie sich vorbereiten. Springt zu Vers 37, Matthäus 24, 37. Auch da, ganz bekannte Verse. Aber immer jetzt dran denken. Jesus sagt, da kommt das Ende, Endzeit, das Ende. Wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, so aßen und tranken. Sie heirateten und verheirateten. Bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Die waren ahnungslos. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut dann wirklich kam. Und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden 2 auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. 2 Frauen werden einen Mühlstein mahlen, eine wird genommen, eine gelassen. Wacht also, wacht. ihr, die Jünger, ihr Apostel, sogar die Apostel, wacht, ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Die Apostel haben Bedarf, wachsam zu sein. Und sie wissen so viel. Und sie werden sogar noch den Geist Gottes bekommen, der sie sogar versiegelt. Und trotzdem, wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, der Vergleich ist, dass der Tag des Herrn, er trifft einen so unvorbereitet, wenn man nicht diese Aufrufe zum Wachen ernst nimmt. Wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass er in das Haus sein eingebrochen. Der hat sich vorbereitet. Deshalb seid auch ihr bereit. Ich habe es mir dick unterstrichen, dick fett gemacht, ja. Wie kann er zu seinen Jüngern das so betonen? Wenn unsere sonstige Wahrnehmung eigentlich stimmt, du musst halt Glauben haben, dann ist alles Paletti. Oder da kommt er noch 7 Jahre und dann noch 1000 Jahre. Ja, Mann, sind das viele Chancen. Warum sagt er das dann? Also, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Die Spekulation, dass die Endzeit irgendwann kommt, trägt auch die Frucht, ich kann mich ja noch bekehren. Das hat ein anderer Bruder hier in einer Predigt auch ganz klar gezeigt, dass das ein Problem ist. Und selbst die Jünger kriegen hier auch diesen Hinweis, passt bloß auf, dass euch das nicht passiert, so eine Haltung. Ich lese mal Vers 45 weiter. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat? Da geht es um ihre Apostelverantwortung für die Gemeinde, klar. Aber schaut es euch an, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten. Guck mal, das hier, Vers 48. Matthäus 24, 48. Wenn jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten. Das ist Schulbuch, Textbook, Example ist das. Das ist die Haltung, vor der Jesus warnt. Kommt ja noch nicht. Und das ist, der Zusammenhang ist die Endzeit. Wenn du denkst, der kommt, aber dann geht ja noch was. Ist nicht so schlimm, der kommt ja erstmal unsichtbar und so weiter. Dieser Aufschubgedanke, das ist tödlich. Jesus sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, die Mitknechte zu schlagen. Also nicht den Missbrauch, also die Gemeinde, der Pastor schlägt die Gemeinde. So ist es nicht gemeint. Aber es laufen zu lassen, es nicht ernst zu nehmen, sich selbst nicht entsprechend bereit zu halten. So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, denn er hat es nicht erwartet. Er hat gedacht, naja, irgendwann. In einer Stunde, die er nicht weiß, und er wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Wein und Zähne knirschend sein. Und jetzt kommt was? Jetzt kommen die 10 Jungfrauen. Der ist mit seinem, der nimmt ja nicht mal neu Atem fast, ja? Der geht nahtlos jetzt zu den Jungfrauen über. Das heißt, auch da geht es nicht nur darum, du musst halt glauben, dann gehst du in den Himmel, und wenn du nicht glaubst, gehst du nicht in den Himmel, sondern da geht es um Endzeit. Sei bereit für dieses Kommen. Für dieses Kommen sei bereit. Also schon sehr, sehr, sehr wichtig. Solche Aufrufe zum Wachsein, zum Bereitsein werden ja, das ist jetzt hier im Evangelium, da ist die Gemeinde formal ja noch nicht so richtig, also offiziell gegründet, so, das der wahre Tempel Gottes, das Haus, die Gemeinde, der Geist, die Herrlichkeit ist noch nicht, Pfingsten ist noch nicht da gewesen. So. Aber selbst hier sagt das schon. Aber selbst die Gemeinde, die den Geist Gottes hat, da würde man meinen, die brauchen solche Aufrufe ja nun wirklich nicht, wach zu sein, oder? Die haben es ja. Oder? Aber sie gehen halt doch auch an die Gemeinde, und zwar in den Briefen. Einige Stellen wurden in den letzten Predigten auch schon erwähnt, aber aus einem anderen Grund. Wachen und Aufwachen sind Begriffe, die immer wieder auftauchen. Die gehen dann auch direkt an die Gemeinde. Also es sind Leute, die eigentlich sind schon gläubig. Und der Zusammenhang ist immer die Wiederkunft Christi. Jedes Mal. Wenn ihr, je nachdem welche Bibel ihr habt, steht sogar in den Textüberschriften drin, das ist ein Endzeitthema. Also je nachdem, wie der Ausleger das auch gesehen hat im Zusammenhang, der sieht den Bogen und der wird oft, nimmst einen Vers, machst eine Auslegungspredigt, drei Anwendungen und gut ist. Nein, der Zusammenhang, Mensch, den brauchen wir ganz dringend. Und der Aufruf ist zum rechten Wandel, zur Buße und zum Gebet an die Gemeinde. An die Gemeinde. Das ist, was mich überrascht hat. Nicht, dass ich jetzt hier, ihr müsst in Dusche und alles. Das ist nicht, was ich meine. Aber es überrascht einfach, oder? Warum wird die Gemeinde zu sowas aufgerufen? Warum eigentlich? Die haben es doch. Das ist dieses Denken, dass man irgendwo, das ist da hinten drin. Vielleicht bei euch nicht, aber ich kenne es von mir, ich kenne es von anderen Geschwistern, sage ich auch, bezeuge ich auch. Das heißt, solche Stellen, wach sein, sich bereithalten, das wird gern darauf reduziert, naja, ich muss halt generell mal an Jesus mal glauben. Ich muss halt das Heil an sich mal haben erstmal. Ja? So wird es oft ausgelegt. Aber die Details, woraus dieses Bereitsein besteht, die werden da entkoppelt. Wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus und die Apostel ja nie von so einem komplexen Endzeit-Theaterstück mit verschiedenen Akten und diversen Haupt- und Nebendarstellern, die haben das nie gelehrt. Die haben das nie so aufgedröselt. Die haben das nie in Visionen, also wenn sie außerhalb von Visionen was zur Endzeit gesagt haben, da haben sie nie diese Sache drin gehabt, im Gegenteil. Aber dann ist eigentlich auch leicht zu verstehen, wie es sein kann, dass ausgerechnet die Gemeinde diese Aufforderung halt doch bekommt, denn es ist jetzt wichtig, den Kampf zu kämpfen. Es ist jetzt wichtig, nicht irgendwann. Nicht irgendwann. Nicht, dann hast du noch 7 Jahre und dann hast nochmal 1000 Jahre und da siehst du Jesus dann leibhaftig, da kannst du dann leichter an ihn glauben, dann kannst du dich leichter bekehren. Hebräer 11,1, ist es dann noch Glaube, wenn du ihn sehen kannst? Ganz blöd gefragt, kann man sich, angenommen das 1000-jährige Reich wäre jetzt genauso, kann man sich da drin bekehren nach Hebräer 11,1? Wenn man Jesus in voller Herrlichkeit sieht, nicht in menschlicher Knechtsgestalt, in voller Herrlichkeit. Und jetzt glaube ich an dich, jetzt sehe ich dich. Boah. Einfach mal, wie kann das sein, dass Hebräer 11 sagt, Glaube ist etwas, eine Zuversicht auf etwas, das ich nicht sehen kann, sonst ist es nicht Glaube. Klingt jetzt ein bisschen stur, aber lest mal den Zusammenhang. Ich nehme die Sache nicht aus dem Zusammenhang. Da steckt einiges an Vorarbeit drin. Es ist klar, warum die Aufrufe trotzdem an die Gemeinde gehen, denn es kommt nichts mehr. Da kommt ein Zack und dann ist es vorbei. Und da gibt es auch für diejenigen, die in der Gemeinde sind, die mitlaufen, die dabei sind, wo die Buße längst noch anhängig ist. Das ist ein sehr unangenehmes Wort. Ich habe es viel zu wenig eigentlich selber in meinem eigenen Leben auch gebraucht, sage ich mal. Thema Buße. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Sie haben das Evangelium so oft gehört und sie kriegen trotzdem im Brief geschrieben, das braucht ihr, macht euch bereit. Und trotzdem sie es eigentlich wissen müssen, die Texte betonen, Anfechtung, Verfolgung, all diese Sachen geschehen jetzt. Es geht um den geistlichen Kampf, der jetzt gekämpft werden muss. Jetzt ist es dran, jetzt ist es dringend. Man merkt so ein bisschen, wenn jemand diese Passagen, wo die Gemeinde zum... wo es direkt an die Gemeinde geht, sei bereit, arbeite an dir, ja, lass es nicht schleifen, sondern vorwärts, ergreife das Heil, zu dem du berufen worden bist, Timotheus, und all diese Sachen. Kämpf den Kampf, lauf den Lauf, ja, den Wettlauf, die Sportanalogien. Ja. Wenn ihr jemanden trefft, der mit diesen Versen nicht viel anfangen kann, der sagt, ich bin doch aber gläubig und naja, Das sickert nicht so richtig rein, das kommt nicht so richtig an. Wenn ihr jemanden trefft, der so ist, dann zeigt das schon so ein bisschen, da steckt wahrscheinlich ein Endzeitverständnis drin, das ist irgendwann das richtige Ende, das richtige dicke Ende, das kommt noch. Und deswegen kommen diese Aufrufe an die Gemeinde gehen, seid jetzt wach, jetzt wachen, aufwachen wird oft auch gesagt. Komm, uns jemand stellen jetzt dann gleich, endlich, ja. Dann wird das nicht verstanden. Ja, warum wird die Gemeinde zum Aufwachen aufgefordert? Das Problem des Paulus und Petrus und so weiter, was die sehen, ist, die Gemeinde weiß es gar nicht. Die versteht es gar nicht. Sie muss aufgeweckt werden. Die Dringlichkeit ist ganz klar weniger da, wenn man sich an ein Endzeitmodell klammert, das eine zweite und dritte Bekehrungschance hat und all diese Sachen. Nichts, versteht mich nicht falsch, ich würde es gern haben. Ich komme ja aus einer Richtung, wo man ja im Grunde, das waren so die Optionen, du konntest dir noch aussuchen, wann halt die Entrückung ist. Ja. Davor, in der Mitte, danach. Aber dass das alles so dann im Grunde so ganz grob sein wird, das war nie eine Frage. Aber es hat die Frucht, dass man denkt, man kann das irgendwie schieben. Aber gerade die Aufrufe an die Gemeinde gehen ja in eine Richtung, die ganz klar sagt, nicht spekulieren, kein Aufschubdenken pflegen, sondern jetzt losmachen. Neben Matthäus 22 gibt es viele Stellen. Jetzt gehen wir mal ein paar rein. 1. Petrus 4, 7. Ich lese einfach mal ein paar. 1. Petrus 4, Vers 7. Im Petrusbrief geht es natürlich ganz klar auch um das Thema, im Glauben natürlich zu bleiben. Wie reagiert man auch vor allem auf Verfolgung? Ja? Ein ganz wichtiges Thema. 1. Petrus spricht sehr, sehr viel, also Bände dazu, genau wie Hebräer ja auch. Es heißt in 1. Petrus 4, 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, übrigens auch interessant, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Das ist auch spannend, gell? Das Ende ist nahe gekommen, plus 7 Jahre, plus 1000 Jahre. Nein, er sagt, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Seid nun nüchtern, besonnen zum Gebet. Es geht weiter, was man noch alles dann tun soll, aufgrund dessen, dass das Ende nahe ist. Auch hier, das Ende ist nahe. Das Ende aller Dinge ist nahe. Da ist eine geistliche Dringlichkeit zum Ausharren, zur Zurüstung. Gerade jetzt, wo es so nahe ist, auch in Verfolgung. Haltet euch bereit. Dann Jakobus 5, Vers 7 lese ich und Vers 8. Jakobus 5, Verse 7 und 8. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Da denke ich, ist eine sehr, sehr sichtbare Ankunft gemeint. Ich denke das auch auf vielen anderen Stellen. Nicht eine geheime, sondern eine echte, eine wahre. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfangen. Also es gibt ein Timing, wo es dann aber wirklich da sein wird, alle Frucht. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Es ist also, es geht hier nie um Dringlichkeiten, etwas evangelistisch jetzt zu vervollständigen. Bekehre die ganze Welt, mach zu Jüngern alle Völker. Geh einmal durch und bis nicht alle gläubig sind, wird es nicht enden. So ganz grob, ja, so ein... Hatte ich für nicht sehr sinnvoll, sowas. Sondern die Dringlichkeit besteht darin, für sein Kommen optimal vorbereitet zu sein. Auch wieder an die Gemeinde. 1. Petrus, Jakobus, es geht immer an die Gemeinde. Immer. Es geht nie an Nicht-Gemeinde. Es geht ständig an die Gemeinde. Und zwar, weil das Ende nahe ist. Eine Stelle, die ich nicht rausgeschrieben habe, ist Römer 13. Sehr spannend. Römer 13, Vers 8. Ich lese das mal. Römer 13, da ist Paulus schon vom Gesamtevangelium und vom Heilsplan, hat alles erklärt. Und er geht jetzt ja so in die Praxisrichtung so rein. Ab so Römer 12 geht es dann Richtung los. Und Römer 13, Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also, das Gesetz des Christus schluckt den Alttestament-Einschub des Gesetzes weg. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Aber jetzt kommt Vers 11. Warum? Warum ist das jetzt wichtig? Dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Übt euch in dieser Liebe. Macht euren Glauben, eure Identität als Christen, macht sie fest. Macht sie fest. Die Zeit erkennen, dass die Stunde schon nah ist. Da ist, da ihr aus dem Schlaf erwacht. Darum geht es. Nicht schlafen, was das Ende angeht. Die Zeit ist nahe. Dümpelt nicht dahin. Dümpelt nicht dahin. Ich habe in der anderen Gemeinde eine Serie durch Kolosser. Also die Kolosser werden also wirklich auch richtig, richtig wachgerüttelt von Paulus dort. Ja. Dann 1. Thessalonicher 5. Jetzt gehe ich in diese Passage nochmal hinein. Und das ist eine der auch wichtigen Passagen. 1. Thessalonicher 5. Ich lese ab Vers 1. Die Thessalonicher. Es gab zwei große Probleme. Das eine Problem im einen Brief ist, man hat ihnen erzählen wollen, die Auferstehung ist schon geschehen und sie waren nicht dabei. Mensch. Und ein anderes Thema ist, keiner weiß, wann Jesus kommt. Beziehungsweise, wenn Jesus eh bald kommt, dann gehe ich gar nicht mehr arbeiten. Dann lege ich mir auf die faule Haut, der kommt eh bald. Dann ist alles egal. Fatalismus. Das waren die beiden Hauptprobleme. Kannst du auch hier bei Köstenberger, liest es nach, die ganzen Theologen. Und man sieht es im Text auch, kann man ganz gut sehen. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit in der Gemeinde, nicht die Welt. Seht ihr das? Das ist nicht die Welt, es ist die Gemeinde. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Die Ansage, natürlich, jetzt spricht ihr von denen in der Welt, aber die Ermahnung geht an die Gemeinde. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis. Er geht also davon aus, dass es für sie möglich ist, es nicht zu sehen, es nicht zu erkennen. Sonst würde es ihnen nicht schreiben. Seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, dieser Tag von Jesus, der kommt. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Realistisch sein. Da kommt der Hammer. Das kommt. Denn die schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, realisieren, dass das kommt. Bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens, mit der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Also, eine ganz, ganz deutliche Ermahnung. Aber es kommen noch deutlichere. Da können jetzt auch natürlich viele sagen, ja, das ist ja vielleicht nicht so gemeint oder vielleicht nicht so gemeint. Ja, aber es gibt Redundanzen. Es kommt wieder. 2. Petrus 3. Hier, ich sehe ein Lächeln ganz hinten. 2. Petrus 3. Mein Bruder, der die Stelle auch hatte. Ich möchte aber einen anderen Aspekt euch dazu zeigen. Oder zwei Aspekte, die umwerfend sind. 2. Petrus, Vers 3, ab Vers... Halt, wollte ich ab Vers 6 machen. Das habe ich in den Notizen anders drin. Ich gehe mal kurz hin. Es lohnt sich. Es lohnt sich sehr. Richtig. Nö, sogar ab Vers 1. 2. Petrus, Kapitel 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Und um welche Gesinnung geht's? Was kommt jetzt in Vers 3? Endzeit. Aufwecken, Endzeit. Damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst, aus all den Texten der Schrift, zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötterei kommen werden, die nach ihrem eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Kann gar nicht sein, dass Jesus überhaupt wiederkommt. Der ist ja jetzt noch nicht gekommen. Warum sollte er dann noch kommen? Die Naherwartung. Das ist die Grundfrage, hat der andere Bruder auch schon erklärt. Wie kann es sein, egal welche Endzeitlehre du anhängst, wie kann es sein, Jesus kommt wieder, hier steht überall, es ist die letzte Stunde, das ist vor 2000 Jahren schon gewesen. Wie kann es sein? Er ist noch nicht die Sichtbare, wie ein Blitz sichtbar, er ist noch nicht gekommen. Wie kann es sein? Und Petrus beantwortet es. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel und waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes übrigens, das ist Jesus, kann man auch zeigen in anderen Stellen, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Das war die erste Runde, das war schon die erste, das Modell des Gerichtes war das schon. Gibt es auch Stellen im Neuen Testament, die das auch sagen. Das ist schon das Modell gewesen. Die jetzige Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort, durch eine Person ist das, aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und jetzt löst er endlich auf, wie das sein kann, dass es so lange dauert, obwohl es eigentlich sofort ja da sein müsste. Dies eines sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also man merkt, diese Frage, die hat allen auf den Nägeln gebrannt. Wie kann das sein? Das war eine legitime Frage. Wie kann zwar der Johannes sagen, es ist die letzte Stunde, das muss ich doch wörtlich auslegen. Ja, schon, aber Gott ist halt doch nicht ganz so, wie unser Denken einfach kann, sondern er sagt, ein Tag 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist kein Widerspruch, dass er immer noch nicht gekommen ist. Passt bloß auf. Seid vorsichtig. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Also Verheißung des Heils und er kommt zurück. Irgendwie zeitgleich, oder? Auch interessant. Er kommt also zwischen Wiederkunft und Erfüllung der ganzen Heilsverheißung nicht noch einen Einschub. Auch hier nicht. Schaut mal her, was da steht. Er verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. 1000 Mal gehört den Vers, gell? Eine klare Ermahnung, nicht verzagen, aber auch nicht verschlendern, dass man sich stets und immer besser auf Christi Wiederkunft vorbereiten soll. Schaut euch mal das an im Vers 9. Ja? Warum wartet Gott mit der Wiederkunft Christi zum Beispiel? Warum? Was ist ein Grund, warum er noch nicht gekommen ist? Gottes Timing, er weiß, wann er es tun will, natürlich. Aber was steht hier? Er verzögert es ja nicht.
Das Verlorene zur Buße kommen.
Ja, aber welche? Irgendwelche, irgendwann? Später, morgen, nächste Generation? Er ist wem gegenüber langmütig? Euch. Boah. Ist mir nie aufgefallen. Er ist euch, Gemeinde. Er spricht ja nicht in der dritten Person. Da spricht einer, der ist Leiter einer Gemeinde, Petrus, Apostel. Und er sagt, euch, diese Menge hier, diese Gemeinde, die er anspricht, euch gegenüber ist er langmütig. Wisst ihr, was das heißt? Es ist interessant. Petrus spricht ein Bußdefizit bei seinen Lesern an. Kannst du dir das vorstellen? In der Gemeinde, er sagt, boah. Und die waren unter Verfolgung. Also wenn die ein Bußdefizit haben, da wird es mir Angst und Bange. So ein bisschen denke ich mir. Und ich weiß, also wenn Christus vor mir stehen würde jetzt, er müsste mir gar nicht sagen, wo ich überall noch keine Buße getan habe. Ich weiß es. Ich weiß es. Also nicht irgendwelchen Christen, die irgendwann mal Buße tun. Natürlich, die sollen auch noch reinkommen, klar. Aber hier steht euch gegenüber. Grammatisch, du kriegst es nicht weg. Du kannst es nicht rauskriegen. Du kannst es auch im Griechischen, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, es ist keine Chance. Es ist da. Du kannst es umdeuten. Aber richtig ändern kannst du es nicht. Und er sagt ja jetzt, lasst euch nicht beirren durch die, die sagen, ja, wann kommt er denn? Ob es morgen passiert oder in 100 Jahren, ist für dich persönlich egal. Für deine Buße ist das egal. Gottes Handlungstiming nach unserem Zeitempfinden, das ist keine Entscheidungsgrundlage zu sagen, naja, so dringend kann das ja nicht sein. So dringend lese ich diesen Text jetzt nicht auf mich hinbezogen. Es wird unerwartet kommen, der Dieb in der Nacht, ständig, der Dieb in der Nacht. Es ist also nicht weniger dringend mit dem Bereitsein hinsichtlich Buße, selbst in der Gemeinde. Auch hier ganz klar an der Stelle, wenn der Tag des Herrn kommt, dann knallt es. Dann ist es vorbei. Es ist ja keine Buße mehr möglich, steht ja hier. Die Welt, die ist für dieses Zerschmelzen und die Elemente der Hitze und dann es zerschmilzt. Und ich habe ja diesen Vers versucht, noch hin und her zu bewegen, wie so in so einem Mischer, so ein Spätzleteig, noch ein bisschen gucken, wie kannst du da noch das in Form bringen und vielleicht kann man es doch anders verstehen. Aber bei dem, was Petrus hier sagt und wie er das sagt, also ich sehe auch hier keinen Platz für ein weiteres Endzeitalter, wo du dann noch irgendwie diese Zeit zur Buße hast. Es ist sehr schwierig. Ich sage nicht, es ist 100,0% ausgeschlossen. Irgendjemand wird wahrscheinlich was einfallen, keine Frage. Aber ich sehe es so nicht. Ich kann das hier, wenn ich ehrlich sein möchte mit dem, was Gott tut, nicht. Diese Stelle spricht Bände. Gerade das Aufwachen, das Erkennen und heute für viele das sich eingestehen, dass es sich im jetzigen Zeitlauf um die angebrochene Endzeit handelt, ist entscheidend für das Ergreifen des Heils. Wenn du die aufschiebst, dann wirst du, ob in der Gemeinde dabei oder nicht, du wirst es, wie gesagt, vielleicht ihr nicht, vielleicht tue ich euch Unrecht, aber ich glaube, dann wirst du es leichter schieben. Viele Sachen. Wenn dir das klar wird, dann wirst du merken, wie viel es noch zu tun gibt in deinem Glaubensleben und in deiner Heiligung. Im Thema Buße, jemand, der jedoch die Endzeit auf irgendwann schiebt, der wird auch Schwierigkeiten haben, diese Stellen richtig irgendwie auszulegen, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass man schon recht klar sehen kann, dass die Aufwachrufe zum Buße, zum Gebet ziemlich klar so geschrieben sind, mit einem Kommen von Jesus verknüpft sind, wonach dann nichts mehr kommt. Sonst wären sie nicht da. Der Zusammenhang, wie es geschrieben ist, ist recht klar. Die Gemeinde braucht diese Aufrufe, das sehen wir. Gerade um auch diese Endzeitspekulationen, welche die Gemeinde geistig schwächen, sie schlafen lassen, da entgegenzuwirken. Die Schrift ermahnt, gerade weil es keine weiteren Abschnitte mehr geben wird. Deswegen muss jetzt alles daran gesetzt werden. Und man muss jetzt darauf achten, nicht zu spekulieren, sondern beherzt, nüchtern zu sein, die Realität anzuerkennen und sich jetzt so gut wie möglich bereit zu machen und zu halten. Zum Schluss möchte ich euch noch zwei Sachen sagen, die... Ich bin jetzt kein riesiger Freund von Aktionismus eigentlich, wirklich nicht. Das war ich am Anfang des Glaubenslebens sehr, aber ich habe mich doch sehr demütigen müssen, sage ich mal. Es gibt noch einen Aspekt, noch einen Grund dafür, warum Gott zum Bereitsein der Gemeinde zur Buße und zum Gebet aufruft, und zwar endzeitlich motiviert. Das Thema Buße, Bereitsein und Gebet wird mitbestimmend sein dafür, für das Tempo und für das, wann und wie zügig der Herr kommt. Auch da, ich fühl mich schon so wie so ein Prophet auf so einer Konferenz, der sagt, so jetzt hier, ich kenne genau, so genau in 25 Tagen und so kommt genau der Herr und so. Um Gottes Willen, nein, so bin ich auch gar nicht. Ja. Aber ich habe es in der Vorbereitung der Predigt jetzt auch nochmal gesehen. 2. Petrus 3 nochmal. Wir gehen einmal noch da rein. Schau mal, 2. Petrus 3, Vers 11. Da heißt es ja, ich lese ab 10, wird Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, die Himmel werden mit Gewalt und Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Also, Jesus kommt, Ende, Gericht, bumm. Bitte bereite dich drauf vor. Und jetzt schau her. Der Chris hat es letztes Mal gelesen, aber er ist Gott sei Dank nicht drauf eingegangen, auf das Detail. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit, und jetzt schaut ganz genau hin, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet, und was tun wir durch unseren Wandel? Beschleunigt. Es geht schneller, wenn wir... Versteht ihr das? Habe ich das gesehen? Habe ich gesagt, aufpassen, erstmal so die Lexika aufmachen, nochmal ins Griechische reingehen und gucken, kann das sein? Oder kann man es anders übersetzen? Schwierig, sehr schwierig. Man könnte. Es gibt eine Bibelübersetzung, die macht es anders. Aber auch vom Wortlaut, vom Kasus und so. Ich habe sogar noch mich dazu ich habe noch den Aufwand betrieben, einen Ausleger noch zu bemühen, den ich gar nicht so mag. Aber selbst der sagt, ja, der gibt auch zu, unser Verhalten kann das Kommen von Jesus beschleunigen. Also, verstehe mich nicht falsch, ja, mach ab heute alles richtig und morgen kommt der Herr dann. So ganz einfach denke ich es nicht. Gott hat natürlich schon noch seinen Plan, wann er jetzt wirklich, der weiß das, der hat Vorkenntnis. Aber ist es euch mal aufgefallen, dass da steht beschleunigt? Mir nicht. Nee, nicht so. Komm, können wir sehen, wie ich noch grün hinter den Ohren bin, gell? Das Kommen beschleunigen. Macht euch bereit, denn es wird es auch beschleunigen. Warum zum Beten? Warum sollen wir beten? Was hat das damit zu tun, dass es schneller geht? Offenbarung 5. Wir sind gleich durch. Offenbarung 5. Das ist jetzt was, was einige vielleicht schon auch mal gehört oder gesehen haben. Offenbarung 5. Die Offenbarung zeigt im Grunde die Geschichte des Heils aus ganz verschiedenen Facetten und Perspektiven. Es ist ein zyklisch aufgestelltes Buch. Da sind sich viele Ausleger einig, selbst die, die jetzt vielleicht ein bisschen anders denken als ich, sind da der gleichen Meinung. Offenbarung 5, Vers 6. Johannes, ich sah inmitten des Thrones, das ist der Thron Gottes, und der vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten ein Lamm stehen. Ist klar, wer das ist. Wie geschlachtet. Das sieben Hörner und sieben Augen hatte, die sieben Geister Gottes. Spannend, siebenarmige Leuchte im Alten Testament. Auf wen deuten das hin? Lass mal lieber jetzt nicht ausschweifen. Das sind die sieben Geister Gottes. Das Lamm. Die sind auf dem Lamm drauf. Jesus sind die drauf, gell? Schön. Ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch. Das Buch mit den Siegeln. Mit den sieben Siegeln, ja, so. Für Jesus ist es kein Buch mit sieben Siegeln, denn er hat das Recht, es aufzumachen. Er hat das Recht zu richten. Das sind Gerichte. Siegelgerichte. Als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind was? Das sind unsere Gebete. Die Gebete der Heiligen sind das. Hat er die Siegel schon aufgemacht jetzt? Noch nicht. Die haben die Schalen, die sind schon schön voll, aber noch knackt das erste Siegel nicht. Und warum nehmen Sie diese Schalen mit dem Gebet jetzt in die Hand? Warum? Wo ist der Connect? Was haben diese Gebetsschalen mit dem Aufmachen des Buches zu tun? Irgendwie, der Text kombiniert sie ja schon rein vom Text an sich mal jetzt erstmal. Offenbarung 8. Da zeigt sich es noch ein bisschen klarer. Wenn man 5 weiterliest, sieht man es übrigens auch nochmal. Offenbarung 8. Ich lese ab Vers 1. Und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel etwa eine halbe Stunde. Genau 30 Minuten, gell? Vielleicht, sag ich mal. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben, die berühmten sieben Posaunen. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Mann, wie liest man über die Sachen drüber? Man hat keine Ahnung, was das ist, gell? Und dann, Und der Rauch des Räucherwerks, warum ist es da, das Räucherwerk? Es wird, weil was davor da war? Der Rauch des Räucherwerks, es wurde dem Engel Räucherwerk gegeben, damit er es für was auf den Altar gebe? Für die Gebete der Heiligen. Da wird eine Art Währungs- oder Währungs-Currency Exchange. Gebete, mach Räucherfass drauf, das geht dann auf den Altar. Und was passiert dann? Das ist wie bei Indiana Jones, ne? Nimmt den richtigen Becher und dann passiert's. Oder irgend so ein Ding, ja? Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Und das machen sie dann auch. Was löst Was löst es aus? Letztlich. Was löst unser Gebet aus? Warum sollen wir beten? Warum? Warum sagt Jesus, Herr, lehre uns beten, Vater unser im Himmel, geheiligt wäre dein Name, dein Reich komme. Ich guck dir das mal an. Warum eigentlich? Ist es halt höflich? Da steckt viel mehr dahinter. Viel mehr, immer. Steckt immer mehr dahinter, als man denkt. Ja, das habe ich gemerkt. Warum ist das dem Vater unseren? Gell? Oder auch das Verhalten der Gläubigen, die Buße, das Wachstum im Glauben. Warum betet Paulus ständig in jedem Grußwort eines Briefes dafür, dass die Gemeinde wächst, in der Buße, zur Buße vollends kommt und so weiter? Warum betet er ständig dafür? Der weiß genau, glaube ich, was dahinter steckt. Der will nämlich, dass Christus wiederkommt. Das glaube ich. Also die Texte sind schon spannend. Und so möchte ich uns ermutigen, diese Aufrufe uns bereit zu machen, nicht angstvoll zu sehen, sondern als Festigung zu sehen, wo stehen wir, welche Rolle spielt unser Verhalten, welche Rolle spielt unser Gebet. Ja, spekulieren oder sich bereit machen. Für mich ist die Antwort klar, die Aufrufe zum Wandel, zur Buße, zum Gebet im Blick auf das Ende und der Wiederkunft Jesu Christi sind für mich klar genug, um sie jetzt, sagen wir mal, komplett ignorieren zu können. Die Rolle, die unser Gebetsleben und unser Glaubensleben für das Reich Gottes und für das Wiederkommen Jesu hat, ist sehr wichtig. Und sie ist zu wichtig, als dass man sich mit Spekulationen über die Endzeit zufrieden geben sollte. Lass uns im Gebet vor dem Herrn das bewegen, in einer kurzen Gebetsgemeinschaft, oder also, es soll nicht kurz sein, wie ihr nicht lange dürft, sondern lass uns es tun und dann auch vielleicht im Nachgang für euch persönlich nach dem Gottesdienst. Ich schließe das Gebet ab.
danke dir, dass du für mich sorgst, Herr, dass du mich jeden Tag durchträgst, dass du mich gibst, was ich zum Leben brauche. Herr, du hast gesagt, danke zuerst und alles wird euch zufallen. Danke, dass du mir wieder neue Zufälle gibst, Herr. Ich danke dir, vielen Zufällen, die ich erleben darf. Lob und Preis sei dir, Herr.
Jesus, danke für dein Beisein heute und ich möchte dich wirklich von Herzen bitten, Herr, dass du das, was gesagt worden ist, jetzt, ja, nimm es weg, wo es nicht gestimmt hat, Herr. Herr, wir kennen stückweise und das ist bei mir so, bei allen. Herr, bitte ich bitte dich, dass das Verständnis, das, was du gezeigt hast in den letzten Jahren, mir, den Brüdern und uns allen aus der Schrift, hilf uns, dass es kein Verrennen sein mag, dass wir uns dort in etwas bewegen, wo deiner Schrift gemäß ist, Herr. Herr, ich glaube es und ich bitte dich für die, die vielleicht es so nicht kennen, dass sie davon bewegt werden, aber dass es keine Verärgerung erzeugt und dass, selbst wenn es es tut, dass es eine Verärgerung zum Guten ist. Ja, es geht uns um dich und hilf uns, dass wir Widerstand, dass es in uns abgebaut wird, Herr. Du musst auch das schenken. Ja, ohne deine Kraft kann sich nichts bewegen, nichts zum Guten. Ich bitte dich für den Segen für diese Gemeinde. Herr, ich danke dir dafür, dass du diese Gemeinde hier schon lange hast, gebaut hast, für das Vorrecht, dass wir in dir Gemeinschaft haben dürfen. Dein Segen erbitte ich, Herr. Amen.